The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 9. Juli.
Aber das Ergebnis ist klar. Und wie habe ich das in den letzten Tagen gesagt? Jetzt darf auch mal Rambo Zambo im Adenauer.
Der Kanzler wollte Rambo Zambo nach seinem Wahlsieg. Aber nur in der Parteizentrale reicht das noch nicht. Zumindest nicht für den Aufschwung. Es braucht Rambo Zambo in der gesamten deutschen Wirtschaft. Und daher kommt jetzt Unterstützung. Roland Busch, Siemens-Chef, Christian Sewing, Boss der Deutschen Bank, Matthias Döpfner, Miteigentümer und Chef von Axel Springer und dann noch der Kommunikationsberater Alexander Geiser. Diese vier haben für den 21. Juli einen Investitionsgipfel im Kanzleramt initiiert. Die Idee, so hören wir aus zuverlässiger Quelle, stammt vom Springer-Chef und Friedrich Merz, der Bundeskanzler, war sehr angetan. Zuversicht durch Zupacken. Private Investitionen in Höhe von 300 Milliarden Euro so ungefähr sollen die staatlichen Investitionen, die ja verabredet sind, hebeln. Vorausgesetzt, diese privaten Investitionen werden auch in Deutschland getätigt. Ausnahmsweise mal Germany first, aber warum denn auch nicht die Weltwirtschaft? Und das kommt der Sache entgegen, die Weltwirtschaft läuft im Moment ziemlich rund. Trotz Zollwahnsinn aus den USA, trotz Unfriede in Nahost und Ukraine-Krieg vor unserer Haustür. Laut Prognose des Weltwährungsfonds wird das weltweite BIP in diesem Jahr um rund 2,8% wachsen. Immerhin, aller Untergangsapologeten zum Trotz.
I'm expecting a massive crash.
Die bei YouTube reißerisch jeden Tag den großen Crash ankündigen.
I'm expecting a really, really bad crash.
Die höchste Wohlstandsvernichtung in der Geschichte der Menschheit.
Stage 6 is basically the violent restructuring of the economy.
Are the stock markets heading towards a crash in 2025?
Bad crash.
Hier die Gründe, warum die Weltwirtschaft diesen Untergangspropheten den Gefallen nicht tut. Der Weltuntergang fällt aus, auch in diesem Jahr. Die Weltwirtschaft ist viel, viel besser als ihr Ruf. Erster Grund. Das Bevölkerungswachstum ist die Mutter allen Wachstums. Laut Vereinten Nationen steigt die Weltzahl der Menschen von rund 8 Milliarden heute auf 8,5 Milliarden in 2030 und knapp 10 Milliarden dann bis 2050. Das heißt, mehr Arbeitskräfte, mehr Konsumenten, mehr Innovation, aber auch Demografie ist im Gegensatz zu den Wellen des Pessimismus ein mächtiger Treiber für die Weltwirtschaft. Der zweite Grund, warum es so gut läuft, ist das Comeback des Geldpreises.
The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
Das ist vorbei, lieber Mario Draghi. Das Geld hat seinen Preis zurück. Die Zentralbanken, deren Job es ist, die Preisstabilität zu halten, haben einen beeindruckenden Job gemacht. Die Zinsen wurden erhöht, ohne die Konjunktur abzuwürgen. Die Inflation wurde eingedämmt, ohne eine globale Rezession auszulösen. Kapital ist wieder ein knappes, aber für jedermann zugängliches Gut. Der dritte Grund für das Wohlergehen der Weltwirtschaft ist Charles Darwin, nämlich seine Regel, the survival of the fittest, die gilt in der Unternehmenslandschaft allemal. Sind die Schwierigkeiten da, dann weicht man ihnen aus, aber keiner gibt deshalb auf, man passt sich an. Und deshalb ist Trumps Zollpolitik auch ein Zeichen der Schwäche und nicht der Stärke.
It's the beginning of Liberation Day. We're going to charge countries for doing business in our country.
Zölle, Pandemien, Protektionismus können die Weltwirtschaft kurzfristig verlangsamen, das schon, aber eben nicht deglobalisieren. Die ökonomische Gravitation verschiebt sich, aber sie zerreißt das System nicht. Globale Arbeitsteilung funktioniert auch mit neuen Knotenpunkten. Fazit: Diese Mischung aus realer Nachfrage bei wachsender Menschenzahl und fortgesetzter geldpolitischer Stabilität bildet unsere heutige Weltwirtschaft. Das alles ist die Tränke, um mit John Maynard Keynes zu sprechen, zu der Friedrich Merz die Pferde der Privatwirtschaft führen sollte. Aber saufen müssen diese Pferde an dieser Tränke dann von alleine. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Meine Kollegin Alev Doğan spricht jetzt gleich mit Sarah Wagenknecht über die Treffen ihrer Partei mit der AfD in Thüringen.
Wir werden die AfD nicht dadurch schwächen, dass man auf ihr herumprügelt.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt analysiert den neuesten Ärger für die Trading-Plattform Robinhood. Und dann, tja, ein echter Rock'n'Roll-Klassiker eroberte vor 70 Jahren die Charts. Und ein deutsches Märchenschloss steigt in Kürze in die Liga Versailles auf. Das Bündnis Sarah Wagenknecht hat es nicht in den Bundestag geschafft. Aber die Parteigründerin sorgt dieser Tage trotzdem für Aufsehen. Los ging es damit, dass der AfD-Chef Tino Chrupalla, sein Name, zitiert wurde. Es habe Gespräche zwischen der AfD und dem BSW auf Bundesebene gegeben. Wagenknecht dementierte das, aber sie mahnt zu einem neuen Umgang mit der AfD. Eine Partei, die in ostdeutschen Bundesländern von einem Drittel der Wähler demokratisch gewählt worden sei, die dürfe man nicht ignorieren. Das Ganze wird debattiert vor dem Hintergrund, dass dann doch ein Treffen bekannt wurde, das es tatsächlich gab, und zwar zwischen dem Chef der BSW-Landtagsfraktion in Thüringen mit dem dortigen AfD-Fraktionschef Björn Höcke. Na sowas. Die AfD wurde stärkste Partei bei der Landtagswahl, wir erinnern uns, aber sie regiert nicht mit, denn in Erfurt regiert eine Koalition aus CDU, BSW und SPD. Also was genau steckt hinter der Wagenknecht-Position? Das hat meine Kollegin Alev Doğan interessiert. Und sie hat bei Sarah Wagenknecht nachgefragt, sie hat sie angerufen, um mal zu horchen, was da bitteschön los ist.
Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Wagenknecht.
Guten Morgen.
Frau Wagenknecht, Sie haben es wieder geschafft. Die ganze Republik ist völlig aus dem Häuschen, weil Sie im Alleingang die Brandmauer niederreißen. Stecken Sie eigentlich auch dahinter, dass die AfD sich jetzt Benimmregeln gibt?
Nein, und ich finde auch die ganze Aufregung ziemlich daneben. Also es gibt keine Annäherung zwischen BSW und AfD, sondern das, wofür ich plädiere, ist die Einhaltung demokratischer Spielregeln. Und die Brandmauer ist gescheitert. Die AfD ist hinter der Brandmauer immer stärker geworden. Das heißt, durch Ausgrenzung, durch Redeverbote, durch den Ruf ja jetzt sogar schon nochmal von der SPD nach Parteienverboten, das ist erstens undemokratisch und zweitens stärkt es die AfD eher, als dass es sie schwächt. Wir müssen uns mit der AfD inhaltlich auseinandersetzen und ich habe die Strategietagung der AfD eigentlich eher so verstanden, und das hat ja auch seine Logik, dass sie sich für die CDU schick macht. Sie hat ja auch gewisse Positionsverschiebungen vorgenommen, und die Wahrheit ist einfach, die größten inhaltlichen Schnittmengen gibt es zwischen AfD und CDU.
Aber lassen Sie uns noch mal über AfD-BSW sprechen. Ich kann mich noch sehr genau erinnern, Frau Wagenknecht, wie Sie bei uns auf dem Schiff ja sagten, dass Sie mit dieser AfD sich nicht vorstellen könnten zu koalieren. Und jetzt trifft sich die Spitze Ihrer Partei in Thüringen ausgerechnet mit Björn Höcke. Sie haben das begrüßt. Was ist da passiert? Ist Höcke nicht mehr so extremistisch, wie er es war, oder hat sich Ihr Zugang geändert?
Weder noch. Also erstens werden wir nicht mit der AfD koalieren, schon gar nicht mit der Höcke-AfD. Das ist überhaupt nicht das Problem, sondern die AfD in Thüringen hat über ein Drittel der Landtagssitze, weil die Wähler sie so stark gewählt haben. Und ob einem das gefällt oder nicht, wenn man Richter und Staatsanwälte noch wählen möchte, dann muss man mit der AfD sprechen. Wir machen hier übrigens nichts anderes, als auch die Vorgängerregierung unter Bodo Ramelow gemacht hat. Also auch die Ramelow-Regierung, da war die AfD ja auch schon, noch nicht ganz so stark, aber auch schon sehr stark, ist auf die AfD zugegangen, hat mit ihr Gespräche geführt, hat daraufhin ja auch vereinbart, Ramelow hat das damals öffentlich gesagt, dass sie den Vizepräsidenten der AfD wählen, den hat er auch gewählt. Das war auch richtig, also ich werfe ihm das nicht vor. Ich finde nur, ist eine ziemlich verlogene Debatte, jetzt beim BSW daraus zu machen, dass es eine inhaltliche Annäherung gibt.
Ja, aber wie kommt es dann eigentlich, dass Tino Chrupalla behauptet, sie beiden hätten sich getroffen?
Das hat er so nicht behauptet, sondern die Bild-Zeitung. Wenn er es behauptet hätte, hätte er die Unwahrheit gesagt. Aber ich habe das Interview gar nicht so verstanden, sondern er hat gesagt, er wäre bereit zu Gesprächen. Gespräche hat es bisher nicht gegeben. Das hat ja auch damit zu tun, dass wir aktuell gar nicht im Bundestag sind, es deswegen auch keinen Anlass gibt. Ich sage aber auch ehrlich, wären wir im Bundestag, würden wir nicht dieses Affentheater aufführen, was gerade Grüne und Linke zelebrieren, dass sie auf einen Untersuchungsausschuss zu Spahns Maskenaffäre verzichten, also Merz einen Riesengefallen tun, weil sie diesen Untersuchungsausschuss nur mit den Stimmen der AfD einsetzen könnten. Hier zeigt sich, dass die Brandmauer, die sogenannte, eben eigentlich nur bestimmten Parteien hilft. Sie hilft natürlich auch der SPD, um sich immer wieder an Regierungen zu beteiligen, obwohl sie beim Wähler immer mehr abschmiert. Das ist eine absurde Entwicklung. Die macht erstens die AfD stärker, aber sie ignoriert auch den Wählerwillen. Und das sollte man nicht...
Naja, aber ja, dieses Argument, das würde ich gerne mal mit Ihnen besprechen, weil das, muss ich ehrlich sagen, das verstehe ich nicht. Sie ignoriert den Wählerwillen ja nur insofern, als dass ja in einer repräsentativen Demokratie die Wählerinnen und Wähler ihre Stimmen abgeben an Parteien. Und wenn dann die Stimme abgegeben ist, können ja dann die Fraktionen im Bundestag doch entscheiden, mit wem sie sprechen, mit wem sie Inhalte teilen und also zusammenarbeiten und mit wem sie koalieren oder nicht koalieren. Also so wie, ich sag mal, 25% die AfD wählen, haben es ja 75% nicht getan. Und warum sind die dann gezwungen, mit dieser Partei zusammenzuarbeiten?
Naja, sie sind ja nicht alle gezwungen, mit der AfD zusammenzuarbeiten. Und nochmal, ich bin nicht jemand, der der Meinung ist, dass das Programm der AfD, wenn es umgesetzt wird, unserem Land gut tut. Also es gibt ein paar wenige Punkte auch in der Energiepolitik, wo ich sagen würde, da wäre die AfD, hat sie Positionen, die sich von der CDU positiv unterscheiden. Ansonsten hat sie in vielen Punkten Positionen, die die Lebensverhältnisse von vielen Menschen verschlechtern würden. Dass die Schnittmengen mit der CDU natürlich größer sind als die Schnittmengen zwischen CDU und Grünen beispielsweise. Und das Problem ist ja nicht nur im Bundestag. Das Problem ist vor allem in den ostdeutschen Landtagen, wo wir immer öfter eben solche Allparteienkoalitionen sehen und auch sehen werden. Und das kann man so lange weitermachen, bis die AfD irgendwann in einem Landtag keinen Koalitionspartner mehr braucht, weil sie einfach die Mehrheit der Sitze hat. Wir werden die AfD nicht dadurch schwächen, dass man auf ihr herumprügelt. Und das macht die AfD eher stärker. Und ich finde, es gäbe ja zwei Wege, auch wenn man nicht möchte, dass die AfD immer stärker wird. Es gibt einen Weg, der wäre der vernünftige, man macht einfach gute Politik. Das ist allerdings leider so, dass das bei den meisten Parteien offensichtlich nicht machbar ist. Also wir haben jetzt wieder eine Koalition, ich meine, die Ampel war schlimm genug. Jetzt die Koalition von SPD und CDU ist mit einem riesigen Wahlbetrug gestartet, mit diesem schuldenfinanzierten Aufrüstungspaket.
Nun ist es ja so, dass jeder gute Politik anders definiert, aber ich verstehe natürlich, dass Sie die Politik der aktuellen, auch der vorangegangenen, aber jetzt, um aktuell zu bleiben, der aktuellen Regierungskoalition nicht gut finden. Was wäre denn dann der zweite Weg, um trotz nicht guter Politik die AfD klein zu halten?
Ja, wenn man keine gute Politik machen will, dann sollte man schlechte Politik gemeinsam mit der AfD machen. Dann würde man sie auch schwächen. Also hier geht es ja vor allem auch um Landtage.
Das müssen Sie jetzt erklären. Wenn die Parteien keine gute Politik machen, dann sollten sie sich mit der AfD zusammentun und mit ihr gemeinsam schlechte machen.
Nein, also ich kämpfe dafür, deswegen bin ich Politikerin geworden und deswegen habe ich ja auch eine eigene Partei gegründet, dass wir in Deutschland bessere Politik bekommen. Ich sehe nur, dass wir aktuell einen Trend haben und der ist problematisch. Man grenzt die AfD aus, man verprügelt quasi ihre Wähler, man gibt ihnen eine Ohrfeige nach der anderen, weil man demokratische Spielregeln nicht anerkennt. Und dann gibt es eine Riesenhysterie.
Aber das verstehe ich nicht, warum demokratische Spielregeln nicht anerkennen und warum die Wählerinnen und Wähler verprügeln. Gerade da, finde ich, wird extrem, also von vielen groß drauf geachtet, dass man differenziert zwischen AfD und den Wählerinnen und Wählern der AfD. Ich verstehe, gebe Ihnen da an einem Punkt recht, dass die Dämonisierung der AfD sicherlich nicht der richtige Weg ist, um dieser Partei sozusagen wieder gewahr zu werden. Aber dass es ein undemokratisches Verhalten sei, mit denen nicht zusammenzuarbeiten. An dem Punkt Ihrer Argumentation verlieren Sie mich, weil wenn doch die demokratisch gewählte Mehrheit entscheidet, mit dieser Partei nicht zusammenzuarbeiten, dann kann man doch nur sagen, Auch das ist eine Spielregel von Demokratie.
Na, ich rede ja nicht nur über die Frage von Koalitionen. Demokratische Spielregeln fangen bei parlamentarischen Positionen an. Da geht es um Vizepräsidenten, Ausschussvorsitze, da geht es um die Größe des Fraktionssaals. Es ist doch geradezu lächerlich, dass sich der angebliche Antifaschismus im Bundestag heute darin austobt, dass die AfD jetzt klagen muss, dass sie einen Fraktionssaal bekommt, wo die Leute halbwegs nebeneinander sitzen können und nicht übereinander. Also das sind doch alles Methoden der Auseinandersetzung, die am Ende ja auch der AfD helfen, weil sie sie in eine Opferrolle bringen, die aber niemandem dienlich sind. Ich habe immer kritisiert, also nicht, das ist nichts Neues, dass die CDU zum Beispiel die AfD nicht schon zu einem Zeitpunkt in Regierungen eingebunden hat, als sie noch bei weitem weniger radikal war. Man muss ja sehen, diese Radikalisierung der AfD ist ja auch hinter der Brandmauer erfolgt. Also
nun ist es so, dass diese Partei radikalisiert ist und sich von der bürgerlichen Mitte in großen Teilen verabschiedet hat. Es soll in Thüringen noch ein zweites Treffen oder ein weiteres Treffen geben zwischen ihrem Fraktionschef Frank Augsten und Höcke. Worum soll es da eigentlich gehen?
Also ich bin jetzt nicht der Pressesprecher von Thüringen, aber ich gehe davon aus, dass es nach wie vor um ein Kernproblem geht, dass die AfD eben aufgrund ihrer Vetomacht, da sie mehr als ein Drittel der Sitze im Parlament hat und wie gesagt, das hat sie, weil die Thüringer sie so stark gewählt haben, natürlich verhindern kann, dass in dieser ganzen Legislatur Richter und Staatsanwälte gewählt werden, was nicht sinnvoll ist. Zugleich sagt die AfD, meines Erachtens zu Recht, es kann nicht sein, dass ihr der Vizeposten im Parlament, also eigentlich hätte sie ja nach den üblichen Regeln sogar Anspruch auf den Parlamentspräsidenten, aber mindestens den Vizeposten, selbst der wird ihr aktuell, den hat sie noch nicht. Es geht auch um andere Positionen. Ich nehme an, dass sie das gegeneinander verhandelt. Das hat sie ja damals auch bei Ramelow gemacht. Ja, dann muss man halt da auch einen Schritt auf sie zugehen, wenn man nicht eine Dauerblockade haben will. Also das Einzige, was ich mich frage, ist, warum die CDU das nicht selber macht. Aber ich finde es völlig unproblematisch, dass man in einer parlamentarischen Situation, wo die AfD so stark ist, mit ihr solche Gespräche führt. Ich meine, sie haben uns sehr viel Vertrauen gekostet. Sie haben viele Wählerinnen und Wähler enttäuscht. Das muss uns schmerzen und schmerzt uns auch. Und deswegen müssen wir das dort besser machen.
Liebe Frau Wagenknecht, ich danke Ihnen, dass Sie uns geholfen haben, die Aufregung dieser vergangenen Tage in diesen speziellen Bereichen einmal einzuordnen. Danke für das Gespräch.
Sehr gerne.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da braut sich was zusammen für die allseits sehr beliebte Trading-App Robinhood. Mehr darüber weiß unsere Frau an der New Yorker Börse, Anne Schwedt. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor. Ja, genau. Robinhood bietet ja seit kurzem in der EU sogenannte tokenisierte Aktien von Firmen wie OpenAI und SpaceX an. Wir hatten im Investment Briefing Newsletter ja ausführlich darüber berichtet. Doch diese Produkte stehen jetzt unter Beschuss. OpenAI hat öffentlich klargestellt, dass diese Tokens keine echten Unternehmensanteile sind und dass für jede Übertragung der OpenAI-Aktien eigentlich ihre Zustimmung nötig wäre. Robinhood wiederum argumentiert, dass die Tokens auf Anteilen an einer speziellen Zweckgesellschaft basieren, die wiederum in OpenAI investiert ist. Es handelt sich also nicht direkt um Aktien, sondern um eine Art indirekte Beteiligung. Die Robinhood-Führung sieht darin auch überhaupt kein Problem. Für sie zählt, dass Kleinanleger überhaupt Zugang zu solchen Werten bekommen, auch wenn es sich technisch nicht um echte Aktien handelt. Die litauische Finanzaufsicht, die ja für Robinhoods EU-Geschäft zuständig ist, die prüft jetzt, ob die Produkte rechtlich und inhaltlich überhaupt sauber sind. Sie fordert, dass Anleger klar und transparent über die Risiken und die genaue Struktur informiert werden. Was sich hier ganz deutlich zeigt, ist, wie schwierig der Spagat zwischen Innovation und Anlegerschutz im Fintech-Sektor ist. Für Anleger heißt es, die sollten sich bei solchen neuen Produkten besonders aufmerksam informieren, bevor sie dort investieren, Gabor.
Und dann ist Donald Trump mal wieder bei einem seiner Lieblingsthemen aktiv, Anne, und zwar bei den Zöllen. Sag uns, was ist da schon wieder los und wie reagieren die Anleger darauf?
Ja, da gibt's echt ein Hin und Her, nachdem Trump die Frist für neue Importzölle erst auf den 1. August verschoben und dann wieder als nicht 100% fest bezeichnet hatte, stellte er dann gestern klar, es gibt keine weiteren Ausnahmen oder Verlängerungen, Die neuen Zölle kommen definitiv. Besonders heftig trifft es diesmal Kupferimporte, auf die Trump einen 50% Zoll angekündigt hat. Und bereits am Montag hatte er 25% Zölle auf Importe aus Südafrika, Japan und insgesamt 14 Länder verhängt. Die Anleger sind tatsächlich sehr verunsichert und warten auf Klarheit, wie streng die Zölle am Ende wirklich ausfallen. Nach dem kräftigen Kursrutsch am Montag verlief der Dienstag jetzt eher ruhig. Die großen Indizes bewegten sich kaum. Der S&P 500 schloss nahezu unverändert, der Dow Jones gab leicht nach und die Nasdaq legte minimal zu. Also die Märkte schwanken aktuell zwischen Unsicherheit und vorsichtigem Optimismus. Viele Investoren hoffen einfach, dass die Zölle am Ende weniger drastisch ausfallen als angekündigt. Und es herrscht auch ein bisschen eine Investorenmüdigkeit, da jetzt jeden Tag auf jede neue Aussage von Trump so extrem zu reagieren. Übrigens, wer was das betrifft und auch andere Aktien nichts verpassen will und immer auf dem neuesten Stand sein möchte, der sollte unbedingt unseren täglichen Investment Briefing Newsletter abonnieren. Den Link dazu gibt's in den Shownotes.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass das Märchenschloss des bayerischen Königs Ludwig II., das Schloss Neuschwanstein, noch kein UNESCO-Weltkulturerbe ist. Auf diese Welterbeliste dieser von den Vereinten Nationen gegründeten Organisation schaffen es nur die herausragenden Kulturstätten der Welt, wie die Inka-Stadt in Peru, das Schloss Versailles des Sonnenkönigs in Frankreich oder das Taj Mahal in Indien. Deutschland, immerhin, kann 52 der weltweit über 1200 Orte für sich beanspruchen. Aber Schloss Neuschwanstein ist bislang nicht dabei. Das ist doch ein Skandal. Aber das könnte sich auch in diesem Monat noch ändern. Denn in den nächsten Wochen fällt diese Entscheidung, ob Neuschwanstein und damit auch weitere bayerische Schlösser kulturell so bedeutsam sind wie, sagen wir mal, der Kölner Dom oder die Essener Zeche Zollverein. Der Grund, warum Neuschwanstein noch nicht dabei ist, hängt mit ein paar Fakten zusammen, die unbequem sind, die wir aber heute Morgen nicht verschweigen dürfen. Denn wenn das Schloss auch so aussieht, als sei es einem Märchen der Gebrüder Grimm entsprungen, so wurde es nach 23 Jahren Bauzeit doch erst im Jahr 1892 fertiggestellt, im selben Jahr, in dem der Dieselmotor erfunden wurde. Sein Erbauer, König Ludwig von Bayern, war also deutlich näher am Motor als am Mittelalter. Es gab in seinem Schlösschen fließendes Wasser, es gab Strom, tja, und auch einen Telefonanschluss, denn das Telefon wurde 15 Jahre vorher schon patentiert. Egal, das Märchenschloss ist ein Gesamtkunstwerk und als solches ein Juwel, es gehört geschützt, mit oder ohne UNESCO.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass heute, vor 70 Jahren, der allererste Rock'n'Roll-Song auf Platz 1 der berühmten Billboard-Charts gelandet ist. Rock Around the Clock von Bill Haley und seiner Band. Dass der Song überhaupt ein Hit wurde, ist allerdings eine Geschichte, die vom Glück im Unglück erzählt. Denn die Aufnahme für diese Platte war eigentlich um 11 Uhr vormittags in einem Ballsaal in Manhattan angesetzt. 6 Stunden hatte das Plattenlabel für diese Aufnahmen gebucht. Aber die Musiker sind eben Musiker und keine Beamten und trafen erst 2 Stunden später ein. Sie waren mit der Fähre auf dem Weg zur Aufnahme auf einer Sandbank liegen geblieben, was man so sagt, wenn man zu spät kommt. 1000 andere Komplikationen kamen hinzu. Jedenfalls am Ende waren diese 6 Stunden fast aufgebraucht. Es waren noch knapp 40 Minuten Zeit für diesen zukünftigen Welthit Nummer 1. 40 Minuten, viel zu wenig, erst recht für das Gitarrensolo. Die rettende Idee hatte dann Bill Haleys Bassist. Er schlug vor, das Gitarrensolo einfach aus einem anderen Song der Band zu übernehmen. Das spare Zeit. Es war dann später dieses charakteristische Solo, das dem Song zum Ruhm verhalf. Denn das Lied selbst, nur auf der B-Seite der Single angesiedelt, wäre kaum aufgefallen. Aber in dem Film, die Saat der Gewalt, war es die Erkennungsmelodie. Und der Film mit der Saat und der Gewalt wurde zum Hit und spülte dann das Gitarrensolo und damit den ganzen Song nach oben. Ein Welthit war geboren.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. But you're glad, right?
Ich wünsche Ihnen einen schwungvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, wir hören uns morgen früh schon wieder, denn Dagmar Rosenfeld macht wohlverdienterweise Urlaub. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
Chimes ring 5, 6, and 7. We'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong, and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 12, we'll